Guten Morgen. Kann man mich hören? Okay. Der heutige Titel: Es gibt nur einen wahren König. Der dritte Teil. Wir hatten ja schon zwei Teile. Und ich vermute, es ist nicht mehr so bekannt, was im ersten Teil vorkam. Ist schon ein Jahr her, deshalb machen wir eine ganz kurze Wiederholung. Also Teil 1, da ging es darum, dass Israel im Kampf gegen seine Feinde nicht mehr von Gott abhängig sein wollte, weil Gott seine Hilfe nur dann gab, wenn Israel ihm gehorchte. Und Israel fiel immer wieder in Sünde, sodass Gott dann die Feinde einfielen ließ. Und dann gab es geistliche Führer wie Mose, Josua, die Richter, die hatten dann die Aufgabe, das Volk wieder zu Gott zurückzuführen, sodass sie wieder Hilfe bekamen. Aber weil das Volk dann irgendwann nicht mehr von Gott abhängig sein wollte, forderten sie plötzlich einen König, so wie die Nationen ihn haben. Dass der die Feinde für sie besiegen soll, nicht mehr Gott. Weil Gott half ja nur, wenn sie das taten, was er sagte. Und Gott gibt ihnen dann, was sie wollen. Saul, ein großer, starker, schöner, stolzer Mann, ein Mann nach den Augen der Menschen. Und er gibt es ihnen zum Gericht. Ja, das ist so wie damals in der Wüste, forderten sie Fleisch und dann bekamen sie Fleisch und es war zum Gericht. Also wenn Gott das tut, was Menschen wollen, dann ist es immer Gericht, weil es ist den Menschen immer zum Schaden. Ja, ganz klar, der Mensch will immer das Schädliche für sich selbst, das ist leider ein Problem. Und Saul war dann ein König, der Gottes Willen nicht suchte und mehrere Male eigenmächtig handelte gegen den Willen Gottes. Also Saul war es nicht bewusst, dass Gott der eigentliche wahre König ist und so achtete er natürlich auch nicht auf seine Anweisungen. Also das war der erste Teil. Der zweite Teil, das ist vielleicht bekannter, da ging es um David und Goliath. Ne? Kurze Wiederholung. Also Saul war jetzt aktiv, dieser gottlose König, und Gott erweckt dann unter den Philister Goliath, den übermächtigen Gegner, und Saul fürchtet sich mit dem ganzen Volk vor ihm. Und so erzieht dann Gott sein Volk und zeigt ihm, es gibt keine Hilfe als bei Gott. Also da kann auch nicht dieser große, stolze König Saul helfen. Kein König wie die Nationen. Israel hat sich geirrt, sie haben Gott verworfen und sie haben sich einen König ausgesucht, der nur den Anschein hatte, sie retten zu können vor den Feinden. Und dann kommt David ins Spiel, ein kleiner Hirtenjunge von der Weide, von allen unbeachtet. Er geht ohne Furcht auf Goliath zu, erschlägt ihn und sagt dem Volk, der Kampf ist des Herrn Sache. Nur er kann euch vor den Feinden retten. Und David ist nun der wahre Hirte, der das Volk zurück zu Gott führen soll. Denn mittlerweile hatte Gott David ja schon heimlich als neuen König gesalbt, ohne dass Saul es wusste. Das war der zweite Teil. Und heute jetzt der dritte Teil. Ja, wir werden heute dann von David lernen können, wie man sich in verschiedenen Situationen verhält als ein Mensch, der mit Gott lebt, der weiß, dass er in Gottes Hand ist. Das sind sehr wertvolle Lektionen, die wir von David lernen können. Wir sind jetzt im 1. Samuel noch, im Kapitel 18. Und wir sind praktisch unmittelbar nach dem Kampf Davids gegen Goliath, nachdem David Goliath besiegte. Und nach dem Kampf gegen Goliath gewinnen sich Jonathan, der Sohn Sauls, und David sehr lieb. Wie ihre eigene Seele, heißt es. Und Saul nimmt dann David dauerhaft in sein Haus. Und David hatte großes Gelingen bei allem, was er tat, auch als Anführer der Kriegsleute Sauls. Und das Volk lobt dann David mehr wie Saul. Wir lesen zum Beispiel in Vers 6. Es begab sich aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen, mit Handpauken, mit Freuden und mit Triangeln dem König Saul entgegengingen. Und die Frauen sangen fröhlich und sprachen, Saul hat seine 1000 geschlagen, David aber seine 10.000. Da grimmte Saul sehr und das Wort gefiel ihm übel und er sprach, sie haben dem David 10.000 gegeben und mir nur 1000. Es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul beneidete David von jenem Tage an und forthin. Ja, Saul merkt nun, dass sein Königtum gefährdet ist durch David. Und er beginnt David zu hassen und ihm nach dem Leben zu trachten. Es ging Saul um nichts anderes als um seine Macht. Er war machtbesessen. Und so kommt es dann zum ersten Mordversuch Sauls an David. Das können wir ab Vers 10 lesen. Am folgenden Tag kam der böse Geist von Gott über Saul, sodass er im Hause drinnen raste. David aber spielte mit seiner Hand auf den Saiten, wie er täglich zu tun pflegte. Saul aber hatte ein Speer in der Hand, und Saul schoss den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, von Saul aber war er gewichen. Ja, jetzt merkt Saul, dass David von Gott beschützt wird. Und dann fürchtet er sich noch mehr, sogar vor David. Er hörte aber nicht auf, ihm nach dem Leben zu trachten, weil er eben keine Gottesfurcht hatte. Was geht mich das an, dass Gott David beschützt? Ich will ihn trotzdem beseitigen. Ja, er will nur seine Ziele, seine Macht erhalten. So ist es eigentlich unmöglich für einen Menschen, der mit Gott lebt, in dem der Heilige Geist wohnt, dass er bewusst sagt, ich will bewusst gegen den Willen Gottes handeln. Zum Beispiel, ja, ich will mich jetzt ganz bewusst scheiden lassen, ist mir egal. Ich will jetzt das bekommen, was ich will. Das geht einfach nicht. Also, nur so als Beispiel zum Beispiel. Ich will jetzt gar keine Anspielung oder sowas. Normalerweise trachtet ein Mensch, der in Gott lebt, danach den Willen Gottes zu tun, auch wenn er immer wieder fällt. Ja, der zweite Mordversuch Sauls, der ist dann etwas verdeckter. Verdeckt deshalb, weil ein Gottloser ja nicht daran denkt, dass Gott auch ins Verborgene sieht. Ein Gottloser hat davor Angst, dass die Menschen ihn sehen. Ihm ist wichtig, was die Menschen über ihn denken, aber nicht, was Gott über ihn denkt. Also der verdeckte Mordversuch dann ab Vers 17. Und Saul sprach zu David, siehe, ich will dir meine ältere Tochter Merab zum Weibe geben, sei nur tapfer und führe des Herrn Kriege. Denn Saul dachte, meine Hand soll ihm nichts anhaben, sondern die Hand der Philister. David aber antwortete Saul, wer bin ich? Und was ist meine Herkunft, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Tochtermann werden soll? Ja, inmitten dieser Bosheit Sauls, der danach trachtete, David umzubringen, wird Davids Demut offenbar. Wer bin ich, dass ich des Königs Tochtermann werden soll? Er war ein einfacher Hirtenjunge, der sogar vom Propheten Samuel bei seiner Salbung nicht erkannt wurde. War ja vor keinem beachtet worden. Ja, und wie wichtig sind uns heute, auch uns Christen, Diplome, Titel, selbst bei Predigern. Aber Jesus war Tischler vom Beruf. Das muss man schon mal sagen. Göttliche Weisheit ist Gottesfurcht. Kein Diplom. Und Lebensläufe haben eigentlich auf der Kanzel nichts zu suchen. Das muss man so sagen. Also, das hat mit dem Wort Gottes nichts zu tun. Wir dürfen Menschen nicht für gering achten, nur weil sie nicht diplomiert sind. Für gering müssen wir unseren Hochmut achten. Ja, passt euch nicht der Welt ein. David, der einfache Hirtenjunge, von allen unterschätzt. Ja, David hat dann in allen Kriegen gelingen und sein Ansehen wächst beim Volk immer mehr. Aber das, wie gesagt, nicht wegen seinem Lebenslauf, sondern um der Früchte willen, die Gott durch ihn wirkt. Und Sauls Furcht wird immer größer. Und diese Angst, die dann wächst, die wandelt sich dann in gesteigerte Mordlust. Je größer die Angst, desto heftiger die Reaktion. Je mehr man merkt, dass man etwas verlieren kann, desto mehr geht man zum Angriff über. Und ein praktischer Rat ist für uns, wenn du etwas verlierst, dann lass es los. Denn Gott hat es gegeben und er nimmt es. Es bringt nichts dagegen anzukämpfen. Du bist in seiner Hand und sowieso abhängig von allem, in allem, von ihm. Aber Saul kann das nicht mehr. Seine Angst ist so groß geworden, dass er jetzt öffentlich mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Knechten redet. Kapitel 19, Vers 1. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Also jetzt ganz offiziell. Jetzt sollen es alle machen. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte großes Wohlgefallen an David. Darum verriet Jonathan dieses dem David. Und Jonathan überredet dann sogar seinen Vater Saul, dem David nichts anzutun, da David doch sehr nützlich ist für ihn in den Kriegen. Und in Vers 6 heißt es dann, da folgte Saul der Stimme Jonathans und schwur, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Und da kommt jetzt fleischliche Gesetzlichkeit ins Spiel. Also Saul nimmt sich ganz fest vor, David in Ruhe zu lassen und schwört sogar beim Herrn. Aber das ist Gesetzlichkeit. Das ist, wenn man aus seinem Fleisch Früchte hervorbringen will. Dann klappt das nicht. Wenn ich keine Verbindung zu Gott habe, dann kann ich schwören, so viel ich will. Es wird nicht gelingen. Egal wie streng und militärisch du dich selber und die Gemeinde gestalten wirst. Ohne Gott wirst du im Fleisch bleiben. Und so ist es dann auch beim Saul. Der Schwur bringt nichts. Wir lesen dann in Vers 9. Und der böse Geist des Herrn kam über Saul und er saß in seinem Hause und hatte seinen Speer in der Hand. David aber spielte mit der Hand auf den Seiten und Saul trachtete David mit dem Speer an die Wand zu heften, aber er wich Saul aus, der traf mit dem Speer die Wand und David floh und entrann in jener Nacht. Das war jetzt also ja, der dritte Mordversuch, kann man sagen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, der hat doch geschworen, dass David nicht sterben soll. Und dann schickt Gott einen bösen Geist zu Saul. Er war jetzt Saul unschuldig daran, dass er das tat. Er hatte sich doch fest vorgenommen und Gott schickt doch den Geist. Und es ist so, Gott kann nicht verführen. Nicht? Das ist klar. Der böse Geist ist nur die Antwort Gottes auf den Ungehorsam Sauls. Gott hatte ihn ja schon lange als König verworfen, schon länger. Und der böse Geist war ja nur ein Brandbeschleuniger, um die Sache mit Saul zum Ende zu bringen. Eben ein Gericht Gottes. Die Würfel waren schon gefallen. Jetzt geht es nur darum, dass der gottlose König aus dem Weg geräumt wird und der wahre Hirte die Führung übernimmt. Und bei Gott hat jeder Mensch mehrere Mal die Möglichkeit, sich zu bekehren. Und wenn du dein Herz ständig verstockst, dann hört der Geist irgendwann auf zu wirken an deinem Herzen. Und dann bleibt nur noch das Gericht. Und dann verstockt Gott. Also wenn der Mensch sich verstockt, dann verstockt irgendwann Gott. Dann gibt es den Point of no return. Du kommst nicht mehr zurück, so wie es bei Saul war jetzt eben. Und egal, was man sich dann vornimmt, es geht nicht mehr. Da ist dann eine Sperre. Nur Jesus hat die Schlüssel zum Tod und zum Leben. Nur er kann öffnen, sodass du lebendiges Wasser bekommst, ewiges Leben. Und nur er kann verschließen, dass du verloren gehst. Das ist in seiner Hand. Er hat die Macht. Und darum ist es wichtig, sich nicht zu verstocken, wenn er an die Herzenstür klopft. David muss dann endgültig fliehen aus dem Hause Sauls und aus Israel. Das wird dann in Kapitel 21 berichtet. Und während David flieht, kommt er zuerst nach Nob zu den Priestern, verspeist dort vor lauter Hunger die heiligen Schaubrote und nimmt Goliaths Schwert an sich, das dort noch lag. Dann floh er weiter zu den Philistern, zu den Feinden, um dort Unterschlupf zu finden. Und so ging es auch Jesus. Er kam in das Seine nach Hause, sie nahmen ihn nicht auf, die Führer im Volk wollten ihn immer wieder ergreifen und töten. Jesus war ständig auf der Flucht. So mussten zum Beispiel Josef und Maria schon mit Jesus nach Ägypten fliehen, wegen Herodes, der das Kind töten wollte. Er wollte ja auch König bleiben, der Herodes, nicht? Es war auch so ein Saul. So, von seiner Macht besessen. Und ein anderer Gedanke noch, der wichtig ist, Das Volk wollte ja Saul deshalb haben, damit er sich von den Feinden befreit. Und von Jesus erwartete das Volk, dass er sich von den Römern befreit. Das war das, was sie interessiert hat. Aber Jesus und David ging es in erster Linie darum, dass Gottes Wille in der Mitte des Volkes lebt. Das ist ein wahrer Hirte. Dass Gott dann vor den Feinden befreit, ist dann nur noch ein Nebeneffekt. Ja, David geflohen. Und es sammeln sich dann etwa 400 Männer um David. Es waren alles Menschen, die von der Gesellschaft verstoßen waren. Die waren alle auch auf der Flucht, so wie David. Wir lesen in Kapitel 22, Vers 2. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und alle, die betrübten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster und sie hielten es mit ihm etwa 400 Mann. Ich muss kurz trinken. Entschuldigung. Mann, Menschen, die verstoßen waren. Und Jesus versammelte Fischer und Zöllner um sich. Da war kein gebildeter Pharisäer oder Sadduzäer, kein Diplomierter. Und er aß mit Sündern und Zöllnern, mit denen, die in Sündennot waren. Mit denen umgab er sich. Und er kümmerte sich um Prostituierte und um Verbrecher, die mit ihm zusammengekreuzigt wurden. Es waren alles Menschen, die nichts mehr zu verlieren hatten in der Gesellschaft, waren unten durch. Die anderen aber, die Pharisäer, hielten ihren äußeren Anschein an Heiligkeit aufrecht. Den Verstoßenen, die konnten das nicht mehr machen, also blieb ihnen nur noch Jesus übrig. Selig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Himmelreich. Und so erfährt dann Saul, dass die Priester von Nob David geholfen haben auf der Flucht und er lässt sie dann alle ermorden. Alle Priester. Vers 16. Aber der König sprach: Achimelech, du musst des Todes sterben, du und deines Vaters ganzes Haus. Und der König sprach zu seinen Trabanten, die vor ihm standen: Wendet euch und tötet die Priester des Herrn, denn ihre Hand ist auch mit David. Und obschon sie wussten, dass er floh, haben sie es mir doch nicht eröffnet. Und Doeg, der Edomiter, wandte sich und fiel über die Priester her und tötete an jenem Tag 85 Männer, die das leinene Ephod trugen. Und Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwertes, Männer und Weiber, Kinder und Säuglinge. Auch Ochsen, Esel und Schafe mit der Schärfe des Schwertes. Und hier wird dann offenbar, wie machtversessen Saul war. Er ging über unzählige Leichen, unschuldige Menschen, nur um seine Macht zu behalten. Das ist ein König nach der Weise der Nation. Gericht Gottes. Sie haben Gott verworfen. Gib uns einen König, wie die Nationen haben. Jetzt haben sie ihn bekommen. Ein Mörder. So wie Herodes auch die Babys töten ließ, in der Hoffnung, Jesus zu erwischen. Und so taten es auch die Pharisäer, nur um ihre Macht zu erhalten, wiegelten sie das Volk auf, vor Pilatus zu schreien: Kreuzige ihn. Hinweg mit ihm, das ist eine Gefahr für unsere Herrschaft. Und ganz im Gegenteil handelte Jesus. Er ließ sich von den Mördern ermorden, damit er später erst König werden kann, im tausendjährigen Reich, wenn er zurückkommt als König. Ja, wer sich erniedrigt, wird erhöht werden und wer sich erhöht, wird erniedrigt werden. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Das ist eben dieses Prinzip. Bei Gott kannst du eine Zeit lang treiben, was dein Herz dir sagt, aber irgendwann ist Schluss für jeden. Und deshalb ist es besser, jetzt schon in diesem Leben Gott zu suchen. Und ja. In Kapitel 23 lesen wir dann, wie David die Stadt Gehila von den Philistern befreit und Saul erfährt das dann und macht sich dann auf den Weg dahin. Und David befragt dann Gott: Ja, wird mich die Stadt ausliefern? Und Gott sagt ihm: Ja, die Stadt, die du befreit hast, wird dich ausliefern an Saul. Und so flieht er dann weiter. Es sind mittlerweile 600 Mann um ihn rum. Und wir lesen dann in Kapitel 23, Vers 16, wie Jonathan zu David kommt und ihm verrät, dass Saul ihn wieder sucht. 23, Vers 16, da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David in den Wald und stärkte dessen Hand in Gott. und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden, sondern du wirst König werden über Israel. Und ich will der Nächste nach dir sein. Auch weiß solches mein Vater Saul wohl. Und sie machten beide miteinander einen Bund vor dem Herrn. Also die Gottesfürchtigen, die haben schon erkannt, dass David der wahre Hirte war. Und so war es auch bei Jesus. Da waren einige dabei, die sich zu seiner Zeit dann schon bekehrten. Wiedergeburt kam erst später, aber sie haben ihr Herz zu Jesus hingewendet. Sie haben ihr Herz geöffnet oder öffnen lassen, besser gesagt. Und was ich sagen will, meine Schafe kennen meine Stimme, sagt Jesus. So, wir hatten also diese unzähligen Mordversuche Sauls und nun kommt ein Wechsel. Nach den Mordversuchen Sauls bekommt David nun die Möglichkeit, Saul zu töten. Jetzt wendet sich das Blatt. Und es ist schon verwunderlich, dass David sich bisher nicht gewehrt hat. Und jetzt bekommt er sogar die Chance, seinen Verfolger umzubringen. Ja, wir lesen in Kapitel 24, Vers 2. Siehe, David ist in der Wüste En-Gedi und Saul nahm 3000 junge Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen auf den Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhürden am Wege kam, war da selbst eine Höhle. Und Saul ging hinein, seine Füße zu bedecken, David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, davon der Herr dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel von Sauls Rock. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel von Sauls Rock abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich solches tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Also hielt David seine Männer mit Worten zurück und ließ nicht zu, sich wieder Saul zu erheben. Also, hier wird das Geheimnis David offenbar. David hatte eine unheimlich große Furcht vor Gott. Auf der einen Seite war Gott es, der ihm im Kampf gegen Goliath, gegen die Feinde und half und ihn selbst vor Saul beschützte. Aber auf der anderen Seite wusste David ganz genau, wenn er gegen den Willen Gottes handelt, dann hat er Gott nicht mehr als Freund, sondern als Feind. Man kann auch von... Ja. Denn wenn man Gott zum Feind hat, dann geht es einem so wie Saul. Das ist das beste Beispiel. Man kann auch von den Gottlosen lernen, wie man es nicht machen soll. Also der Schlüssel Davids zu seinem Gelingen war die Furcht Gottes. Ein einfacher Hirtenjunge, aber Furcht Gottes. Das ist die wichtigste Lehre aus Davids Leben. Und weißt du, wenn es unter deinen engsten Mitvertrauten zum Beispiel, nur ein Beispiel, das ist keine Anspielung, unter Brüdern oder Familie oder sonst wo, Menschen gibt, die danach trachten, dir Böses zu tun, dann bleibe du in der Furcht Gottes. Und er wird es dir gelingen lassen. Du wirst leiden und fliehen müssen. So ging es auch David und Jesus, aber Gott wird zu seiner Zeit für dich Gerechtigkeit schaffen. Ja, so viel dazu. Dann kommt es dazu, dass David noch einmal die Möglichkeit bekommt, Saul umzubringen. Kapitel 26, Abvers 7. Also kamen David und Abisai zum Volke bei Nacht. Und siehe, Saul lag da und schlief in der Wagenburg. Und sein Speer stak in der Erde bei seinem Haupt. Abner aber und das Volk lagen um ihn her. Da sprach Abisai zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand überliefert. Und nun will ich ihn doch mit einem Speerstoß an die Erde heften, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. David aber sprach zu Abisai: Verdirb ihn nicht, denn wer hat jemals seine Hand an den Gesalbten des Herrn gelegt und ist ungestraft geblieben? Weiter sprach David: So wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn töten. Oder seine Zeit wird kommen, dass er sterbe oder dass er in einen Streit ziehe und umkomme. Der Herr lasse ferne von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. Hier wird die Gottesfurcht Davids wieder offenbar. Und eins noch, die Furcht Gottes macht weise. Jeder andere oder viele andere Menschen würden sagen, Mensch, der liegt da, da ist der Speer, nimm ihn, töte ihn, er verfolgt dich seit Jahren. Er will nichts anderes, als dich umzubringen. Mach Schluss damit, das ist die beste Gelegenheit, das ist menschliche Weisheit. Aber keine Gottesfurcht. Und die Gottesfurcht gibt David Weisheit, so dass er sagt, sicherlich wird der Herr ihn töten. Also nicht nur der Kampf gegen die Feinde ist Gottes Sache, sondern auch die Rache ist Gottes Sache. Und Gerechtigkeit ist Gottes Sache. Das weiß David. Diese Weisheit kommt davon, weil er Gott fürchtet. Oder es kommt ein Streit, in dem Saul umkommt. Gott wird für alles sorgen. Es ist nicht meine Sache. Ja. Ja, und diese Weisheit und Geduld auf Gottes Handeln zu warten, auch wenn du angegriffen wirst, die wünsche ich uns allen. Ja, diese Person hat dies und das verdient, sie hat mir das und das angetan. Aber ich tue das jetzt nicht, weil Gott sieht das ja. Er sieht alles. Und er kann auch deine Herzensgedanken lesen. Ja, liebe deine Feinde. Also ich kann meine Feinde nicht lieben mit meinen Gefühlen. Ich glaube nicht, dass das ein Mensch kann, mit seinen Gefühlen. Aber liebe deine Feinde, weil du Gott fürchtest. Tu deinem Feind nichts Böses, weil du weißt, dass Gott dich sieht. Und das kannst du dann schon. So sollst du deine... Also Jesus hat nicht gemeint, dass wir unsere Gefühle irgendwie aufputschen sollen. Es ist schon die Gottesfurcht gemeint. Nur so kann man seine Feinde lieben. Gott wird die Feinde schon bestrafen, aber das ist eben seine Sache. Ja, und... Das hören wir dann auch aus Davids Mund, dann in Vers 23. Der Herr aber wird einem jeden vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seiner Treue. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und siehe, wie heute deine Seele in meinen Augen groß geachtet war, also wird meine Seele groß geachtet werden vor den Augen des Herrn. Und er wird mich aus der Trübsal retten. So spricht die Bibel über göttliche Weisheit. Das ist göttliche Weisheit. Kannst du nicht an der Uni lernen, sowas. Das kommt nur durch den Heiligen Geist. Jeder Diplomierte würde sagen, das ist Dummheit, seinen Feind zu verschonen. Und jetzt kommt die nächste Wende, nachdem jetzt David zweimal die Möglichkeit hatte, Saul umzubringen und es nicht getan hat. Jetzt ist die Prüfung Davids vorbei, er hat sie bestanden und jetzt handelt Gott. Jetzt greift Gott ein. Ja, wir werden auch alle geprüft durch Feinde. Kapitel 28 dann, Vers 1. Und es begab sich zu derselben Zeit, dass die Philister ihre Heere zum Kriege versammelten, um wieder Israel zu streiten. Als aber Saul, Vers 5, der Philister Herr sah, fürchtete er sich. Und sein Herz verzagte sehr. Ja klar, wenn man keine Gottesfurcht hat, dann hat man Angst vor Menschen. Wenn man keine Furcht vor Gott hat, muss man sich vor der Welt fürchten. Und wenn man Gott fürchtet, muss man sich in der Welt nicht fürchten. Weil man weiß, man ist in Gottes Hand. Und es kann dir nur so viel geschehen, wie Gott zulässt. Und er weiß, warum er es zulässt. Gottesfurcht nimmt die Angst weg. Und Saul fragte den Herrn, also wegen diesem großen Philisterheeres, fragte er den Herrn, was er tun soll. Aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch Lichter, noch durch Propheten. Ja, wenn so ein Mensch ohne Gottesfurcht Gott um Rat bittet, dann wird Gott natürlich nicht antworten. Wenn er antworten würde, müsste ihm ja sagen, ich kann dir nicht helfen, weil es geht ja nicht darum, meinen Willen zu tun. Du willst ja nur an der Macht bleiben. Aber Gott schweigt grundsätzlich. Wenn ein gottloser Mensch sich von Gott abgewendet hat, sich immer wieder verstockt hat, dann beginnt Gott zu schweigen und das ist auch Verstockung. So hat Jesus immer wieder geschwiegen vor dem Hohen Rat, vor Herodes, vor Pilatus, und es ist ein Gericht, wenn Gott schweigt. Aber er schweigt immer erst dann, wenn wir vorher geschwiegen haben, wenn er gerufen hat und wir nicht geantwortet haben. Und wenn man dann Gott los ist, dann bleiben nur noch die schwarzen Quellen. Und so ist es dann auch bei Saul in Vers 8. Dann geht er zu einer Wahrsagerin, holt sich dort Rat. Vers 8, und Saul verstellte sich und legte andere Kleider an und ging hin zum und zwei Männer mit ihm, und sie kamen bei Nacht zu dem Weibe. Und er sprach, was sage mir doch durch Totenbeschwörung und bring mir den herauf, welchen ich dir sage. Und es erscheint ihm dann Samuel, der Prophet aus dem Totenreich, der war ja schon verstorben, und sagt ihm folgendes, Vers 18. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorchst und den Grimm seines Zornes wider Amalek nicht vollstreckt hast, darum hat dir der Herr jetzt solches getan. Dazu wird der Herr auch Israel und dich in die Hand der Philister geben, und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein, also im Totenreich. Saul und seine Söhne sterben dann im Kampf, Kapitel 31, Abvers 1. Die Philister aber stritten wieder Israel, und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und fielen erschlagen auf dem Gebirge Gilboa. Und die Philister drangen ein auf Saul und seine Söhne und erschlugen Jonathan und Abinadab und Malchishua, die Söhne Sauls. Und der Streit ward hart wider Saul, und es trafen ihn die Schützen, die mit Bogen bewaffnet waren, und er ward von den Schützen schwer verwundet. Sprach Saul zu seinem Waffenträger, zieh dein Schwert aus und erstich mich damit, damit nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und mit mir Mutwillen und an mir Mutwillen verüben. Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Dann nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Selbstmord. Also Gottlosigkeit, dann kommt Verstocktheit, dann kommt okkulte Quellen und dann kommt Selbstmord. Es ist dann eine Spirale. Und so hatte Gott jetzt Saul beseitigt, nachdem David seine Prüfung bestanden hat. Wie reagiert jetzt David? Nachdem sein Erzfeind tot war, 2. Samuel Kapitel 1, Vers 11. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie, und ebenso alle Männer, die bei ihm waren, und sie trugen Leid und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das ganze Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durch das Schwert gefallen waren. Und hier wird deutlich, dass es David nicht um seine Macht ging. Er hat jetzt nicht angefangen zu jubeln, jetzt ist er endlich weg, jetzt kann ich König werden, sondern David trauert um das Volk. Es ist so, selbst wenn du Feinde im Volk Gottes hast, dann musst du manchmal fliehen, klar, es ist besser, als mit denen zu streiten. Aber das Volk Gottes an sich ist immer noch das Volk Gottes und immer noch kostbar in Gottes Augen. Deshalb müssen wir aufpassen, dann nicht das ganze Volk Gottes abzulehnen, ja? Nur weil uns ein paar im Volk Gottes etwas Böses tun wollen. Das ist so, David, der Gott liebt und Furcht vor dem Herrn hat, liebt auch das Volk Gottes. Und deshalb trauerte David um Israel, weil es gefallen war. Ja, und so bereitet nun Gott Davids Herrschaft und Königtum vor. Aber ja, zuerst wird David in Juda König, 2. Samuel Kapitel 2, Vers 1. Nach dieser Geschichte befragte David den Herrn und sprach, soll ich in einer der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. David sprach, wohin soll ich ziehen? Er sprach, geh in Hebron. Und die Männer von Juda kamen und salbten David daselbst zum König über das Haus Juda. Also das war Juda ein Teil nur. Die haben David sofort als König anerkannt. Juda war ja auch der Teil, der, was den Verfall anging, immer ein bisschen später dran war, wie das Nordreich zum Beispiel. Also der geistlichere Teil, kann man sagen, ja, wenn man so will. Und jetzt ist David König über Juda. In Vers 8 lesen wir dann aber, Abner, aber der Sohn Ners, welcher Sauls Feldhauptmann war, nahm Ishboset, den Sohn Sauls, und führte ihn gen Mahanaim. und machte ihn zum König über Gilead und über die von Aser, über Israel, Ephraim, Benjamin und über ganz Israel. Und jetzt beginnt ein Streit zwischen Juda und Israel. Das heißt dann im Kapitel 3, Vers 1, und es war ein langer Krieg zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids. Und David wurde immerfort stärker, das Haus Sauls aber ward immerfort schwächer. Ja, also Saul haben sie von Anfang an zugejubelt. Das war einer nach den Augen der Menschen. Er konnte sofort König werden. David wurde nicht sofort akzeptiert. Aber auch der Nachkomme Sauls, Ischboset, wird dann ermordet. In Kapitel 4 wird dann berichtet, wie er auf seinem Bett, während er schläft, erstochen wird und den Kopf abgehoben. Und dann wird David ganz über ganz Israel König in Kapitel 5. Lesen wir es ab Vers 1. Und alle Stämme Israels kamen zu David gen Hebron und sprachen: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon je und je, als Saul noch König über uns war, führtest du Israel aus und ein. Jetzt kommt das Bekenntnis. Aber die sind jetzt so weit, schön langsam, dass sie erkennen, dass es ein Fehler war mit Saul. Dazu hat der Herr dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel. Und alle Ältesten Israels kamen zum König gen Hebron. Und der König David machte mit ihnen einen Bund zu Hebron vor dem Herrn und sie salbten David zum König über Israel. David war 30 Jahre alt, als er König wurde und regierte 40 Jahre lang. Ja, und jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Was tut nun David als allererstes, als er König über ganz Israel ist? Er holt die Bundeslade. Warum? Warum die Bundeslade? Warum ist die so wichtig? Und lesen wir, das können wir aus Kapitel 6, Vers 1 und 2 erkennen. Und David versammelte abermals alle auserlesene Mannschaft in Israel, 30.000. Und David machte sich auf mit allem Volk, das bei ihm war, und ging hin gen Bale Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, bei welcher der Name angerufen wird. Der Name des Herrn der Herrscharen, der über dem Cherubim thront. Also bei der Bundeslade wurde der Name des Herrn angerufen. Und Gott thronte über dem Cherubim der Lade. Das war diese Shechina Gottes. Gottes Anwesenheit war über dieser Lade. Und das wusste David. Und da David einer war, der mit Gott wandelte, wollte er, dass Gott ihn mitten des Volkes anwesend ist. Also holte er die Bundeslade nach Israel. Wie würden wir das heute machen, dass Gott in unserer Mitte ist? Oder Jesus? Was müssten wir in unsere Mitte holen? Sein Wort natürlich, klar. Und warum hatte Saul die Lade nie holen wollen? Den hat es ja nicht interessiert. Die war ja bei den Feinden und dann ja, Saul hat der Wille Gottes ganz einfach überhaupt nicht interessiert. Dem ging es nur um seine Macht und um seine Herrschaft. Und David war einer, der wusste, eigentlich ist Gott der wahre König. Und ich darf nur herrschen, weil er es mir gegeben hat. Also alle Ehre muss Gott zuteil werden. Ich hole seinen Willen in die Mitte des Volkes. Da waren die 10 Gebote drin in der Lade. Ja, wir lesen dann noch ab Vers 12, als nun dem König David angezeigt war, dass der Herr das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, segnete um der Lade Gottes willen, da ging David hin, holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. Und wenn die, welche die Lade des Herrn trugen, 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Also führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und Posaunenschall herauf. Ja, David wusste, wer der wahre König ist, und Jesus wusste es auch, dass der Vater im Himmel der eigentliche König ist. Also ordnete sich Jesus dem Willen des Vaters unter, opferte sich, ließ sich umbringen. um später dann 1000 Jahre als König über alle Nationen zu herrschen. Und wenn er dann geherrscht hat, wird er dem Vater wieder alles übergeben. Wir lesen dann zum Schluss noch, wie David hat den Wunsch, Gott einen Tempel zu bauen, und Gott antwortet dann. Kapitel 7, ist das jetzt 7 oder 17, das weiß ich jetzt nicht, ab Vers 8, Moment, können wir mal kurz nachgucken, ja, das ist Kapitel 7, 2. Samuel Kapitel 7, ab Vers 8, so sollst du nun zu meinem Knechte David also reden. So spricht der Herr der Heerscharen: Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, dass du Fürst werdest über mein Volk Israel. Und ich bin mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet. Und ich habe dir einen großen Namen gemacht, wie der Name der Gewaltigen auf Erden. Und ich habe meinem Volk Israel einen Ort bereitet und es eingepflanzt, dass es da selbst verbleibe, dass es nicht mehr beunruhigt werde und die Kinder der Bosheit es nicht mehr drängen wie zuvor und zu der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel verordnete. Hier schließt sich jetzt der Kreis. Wir hatten im Teil 1 mit den Richtern angefangen. Jetzt kommt der wahre König ins Spiel. Und ich habe dir von all deinen Feinden Ruhe gegeben, und der Herr tut dir kund, dass er dir ein Haus bauen will. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leibe kommen wird, und will sein Königtum befestigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Das war dann Salomo. Und ich will den Thron seines Königsreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und wenn er eine Missetat begeht, will ich ihm mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul abwandte, den ich vor dir beseitigt habe. Er bekennt sich dann Gott dazu, dass er Saul beseitigt hat. Aber, ja, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig vor dir beständig sein. Dein Thron soll auf ewig bestehen. Also David bestätigt den Thron, Gott bestätigt den Thron Davids auf ewig, und deshalb wird der Thron Jesu in Israel während des tausendjährigen Reichs auch der Thron Davids genannt. Das ist ein Bund, den Gott mit David gemacht hat, der ist noch nicht erfüllt. Und er wird sich erfüllen, und bei allen Büchern und Theologien, die es gibt, die sagen, das ist nur bildlich gemeint in der Offenbarung und alles Zeug. Jesus wird herrschen auf dieser Erde. Das hat Gott ihm versprochen, wenn er sich opfert. Das haben die so abgemacht. Und wer, vielleicht ein praktischer Tipp zum Schluss, man muss vielleicht mal die Beziehung zwischen Vater und Sohn betrachten in der Bibel. Was der Vater mit Jesus beschlossen haben zusammen, wie sie die Welt retten wollen, und was für Verheißungen der Vater dem Sohn dann gegeben hat. Und die können wir mit unseren Büchern nicht wegdiskutieren. Also, ja, die katholische Kirche geht ja sogar so weit, dass sie sagt, der Papst hat das ersetzt, die Herrschaft Christi auf Erden, nicht? Israel hat ja Jesus verworfen, die sind jetzt von der Bildfläche, und jetzt ist der Papst da, der Vertreter Gottes auf Erden. Ja, aber das ist, dieses Gedankengut hat auch in Freikirchen Einzug gefunden. Und es gibt wirklich nur einen wahren König. Das war jetzt der dritte Teil. Ich glaube, ich bin jetzt am Ende mit diesem Thema. Es streckt sich über die 2 Samuelbücher, kann man sagen. Und ich danke euch. Amen.